Gesundheit akut. Wissenswertes rund um Ihre Gesundheit.
Liebe Hörer, der ein oder andere erinnert sich dran, dass ich in der Vergangenheit gerne mit Oliver Käs zum Thema Medizin Interviews geführt habe. Das haben wir während Corona gelassen, aus gutem Grund. Das muss man, glaube ich, nicht weiter ausführen. Wenn Sie jetzt im Hintergrund Wind hören oder einen Hahn hören, das ist in diesem Fall tatsächlich darauf zurückzuführen, dass wir immer noch unter Corona-Aspekten dieses Interview im Freien führen, wo die Aerosole verwirbelt werden und. Das Thema werden wir jetzt nicht weiter vertiefen. Vielleicht will der Hahn noch interviewt werden, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oliver Käs ist Sektionsleiter für Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Koblenz-Montabaur. Hier in der Gegend als Brüderkrankenhaus bekannt, aber wer das jetzt in München hört, dem sagt natürlich der Begriff Brüderkrankenhaus überhaupt nichts. Sektionsleiter Wirbelsäulenchirurgie bedeutet, dass er sich mit diesem Thema sehr gut auskennt. Womit er sich auch auskennen muss, und das hat mich seit einiger Zeit interessiert, ist mit dem Thema Bildgebung. Früher hat man gesagt, ich muss mal ein Röntgenbild machen. Heute sagt der Arzt, nicht unbedingt nur der Orthopäde, sondern alle möglichen Ärzte sagen, ich brauche eine Bildgebung. Was ist denn der Unterschied zwischen Röntgen und Bildgebung?
Also das Röntgenbild ist die altbewährte klassische Methode, mit der man durch Röntgenstrahlen ein Bild erzeugt. Unter Bildgebung werden heutzutage die Röntgenstrahlen, aber auch die Magnetresonanztomographie, das sogenannte MRT, zusammengefasst. Es gibt noch andere Arten von Bildgebung, die sind aber jetzt so die relevanten Geschichten für die Wirbelsäulenchirurgie. Das Röntgen, die Computertomographie, auch eine Form des Röntgens, und das sogenannte MRT.
Nun sind, so habe ich zumindest den Eindruck, die Leute heute der Meinung, also Röntgen taugt ja gar nicht so viel und ich will auf jeden Fall ein MRT haben. Nur der Punkt ist natürlich, da darf man sich nichts vormachen, da reden wir von sehr unterschiedlichen Preisen, aber es werden auch unterschiedliche Dinge gemacht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, beim MRT werden ja Schichtaufnahmen gemacht, das heißt, Sie können da viel mehr sehen als bei einem klassischen Röntgenbild, richtig?
Das ist so gesagt erstmal richtig, genau. Um das weiter auszuführen, das normale Röntgen hat immer noch seine Berechtigung. In der Regel wird der Körperabschnitt, den Sie begutachten möchten, in zwei Ebenen abgebildet. Das heißt einmal von vorne und von der Seite. Bei der CT-Untersuchung, das heißt der Computertomographie, auch eine Röntgenuntersuchung, werden spezielle Schichten gefahren. Diese Schichten werden im Prinzip durch den Körper gelegt von oben nach unten. Man nennt das axiale Schnittführung. Und aus diesen Bildern wird dann mit dem Computer ein Bild, welches man von rechts nach links oder von vorne nach hinten schauen kann, konstruiert. Bei der MRT-Untersuchung entstehen Bilder, in dem ein Magnetfeld erzeugt wird. In diesen werden H-Atome im Körperinneren in eine gleiche Richtung ausgerichtet und der zu untersuchende Körperabschnitt wird dann mit Radiowellen angeregt. Die Radiowellen verändern kurzfristig die Position dieser H-Atome und wenn man einzelne Zischschichten erzeugen möchte, braucht man zusätzlich Magnete, sogenannte Gradienten, welche dann über eine Rechenleistung letztendlich ein dreidimensionales Bild erzeugen.
Ich habe das ja nur selber schon ein paar Mal miterleben dürfen mit diesen MRTs, sowohl für die Lendenwirbelsäule als auch für die Halswirbelsäule. Ich habe auch schon mal ein Schädel-MRT erlebt. Das, was mich daran immer so wahnsinnig genervt hat, ist, es dauert relativ lange. Nicht so lange, wie man es glaubt. Man hat den Eindruck, es dauert viel länger. Aber die Geräusche, die man da hört, sind natürlich völlig nervig. Beim Röntgenbild, da höre ich zweimal ein Zzzt und dann ist das Thema erledigt.
Ja, das liegt an dem Verfahren selbst. Bei dem MRT haben Sie halt die Geräusche, die der Magnet macht. Und durch die verschiedenen Sequenzen, sogenannte T1 und T2 Sequenzen, oder es gibt auch noch spezielle andere Sequenzen, um bestimmte Erkrankungen entdecken zu können, haben Sie verschiedene Magnetimpulse und diese machen letztendlich das Geräusch. Beim CT hören Sie nur das Drehen der CT-Röhre und dadurch, dass wir mittlerweile mehr Zeilen CTs haben, das bedeutet, dass bei einem Umlauf der CT-Röhre mehrere Schichten durch den Körper gefahren werden, geht dies durchaus schneller. Und beim CT wird nachher halt durch die Rechenleistung das Bild erzeugt. Beim MRT benötigt man einfach mehr Zeit für die verschiedenen Sequenzen, die man fahren muss.
Aber Fakt ist, das habe ich doch interpretiere ich doch richtig, dass das MRT vom Zeitablauf her länger ist. Man ist ja auch in dieser berühmten Röhre drin. Also ich habe immer darauf Wert gelegt, in ein sogenanntes großes Gerät zu kommen. Also es gibt welche, die sind von früher, die sind sehr eng. Da habe ich dann immer Platzangst gekriegt. Bei den anderen geht es. Aber es gibt ja Leute, die halten es überhaupt nicht aus in so einer Röhre.
Die Untersuchung dauert deswegen so lange, weil man ein möglichst hochauflösendes Bild erzeugen möchte. Man möchte ein genaues Bild haben. Und je genauer die Auflösung, desto länger dauert die Untersuchung. Und wenn Sie dann die verschiedenen Sequenzen darüber fahren, dauert das halt umso länger. Und
im Vergleich oder im Gegensatz zum CT, wo halt wirklich nur die Schicht von oben nach unten gefahren wird und der Rest eine Rechenleistung ist.
Was mir auch irgendwann mal aufgefallen ist, da stand dann die junge Dame, die mich da vorbereitet hat, mit einer Spritze vor mir und sagt, wir spritzen jetzt noch ein Kontrastmittel. Warum spritze ich denn ein Kontrastmittel?
Diese Kontrastmitteluntersuchungen werden sowohl beim CT als auch beim MRT durchgeführt. Durch das Kontrastmittel kann man spezielle Befunde nochmal deutlicher hervorheben, zum Beispiel Tumorerkrankungen oder auch entzündliche Veränderungen.
Nun gehen wir mal auf Ihren Bereich. Sie sind ja in erster Linie Orthopäde als Wirbelsäulenchirurg. Sie haben auch noch andere Bereiche, da haben wir uns früher schon lange drüber unterhalten. Aber als Orthopäde hat man natürlich eine andere Anforderung. Ich kann mich mal gut an einen Satz von Ihnen erinnern, wo Sie gesagt haben, hier kommen Patienten rein, da sehe ich auf den Bildern eigentlich nichts und die können sich kaum noch bewegen. Und bei anderen denke ich anhand der Bilder, die können nicht mehr gerade stehen und die können sich problemlos bewegen. Das heißt, die Bilder sind zwar aussagekräftig, aber es geht trotzdem in unterschiedliche Richtungen dabei.
Zu der Bildgebung generell muss man sagen, ob das jetzt ein CT ist oder eine Röntgenuntersuchung oder ein MRT, das ist immer nur ein Teil der Gesamtuntersuchung darstellen sollte. Das Bild hilft dem Arzt, bestimmte Erkrankungen zu finden. Das Bild muss aber auch zur Erkrankung passen oder zu dem klinischen Bild, was der Patient mitbringt. Und wenn das Bild halt nun mal nicht passt, dann sollte man das Bild auch nicht operieren. Oder andersrum gesagt, Finger weg vom Patienten.
Diesen Satz habe ich übrigens schon von mehreren Leuten gehört. Wir operieren keine Bilder, wir operieren Patienten. Aber das ist auch genau der nächste Punkt, das Thema Operieren. Viele Leute sagen, wenn ich mich dahin begebe zu einem Arzt, dann hat er schneller seinen Skalpell in der Hand, als ich gucken kann. Das dreht sich ja seit einiger Zeit. Von Ihnen weiß ich zum Beispiel, dass Sie wirklich nur dann operieren, wenn Sie absolut der Meinung sind, es geht nicht anders. Sie sind ja auch Zweitmeinungsgutachter. Das heißt, wenn irgendjemand von seinem potenziellen Operateur hört, das müssen wir jetzt mal operieren, dann hat er ja das Recht auf eine Zweitmeinung. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch oftmals Diskussionen losgehen. Also nicht zwischen dem Patienten und Ihnen, sondern zwischen dem einweisenden Arzt und Ihnen.
Also in der Regel ist der einweisende Arzt ein Hausarzt oder ein niedergelassener chirurgisch-orthopädischer Kollege und wir bekommen die Patienten zugewiesen, um eine spezielle fachspezifische Meinung bezüglich der Wirbelsäule abzugeben. Von daher gibt es da eigentlich in der Regel keine Konflikte. Mit der Zweitmeinung ist es aktuell so, dass wir keine Zweitmeinungsklinik mehr sind, weil die kassenärztlichen Versorgungsrichtlinien sich geändert haben und jeder Patient jetzt Recht auf eine Zweitmeinung hat und somit wir dies nicht mehr speziell ausweisen müssen.
Aber Fakt ist, dass Sie durchaus natürlich Zweitmeinungen abgeben können.
Wir dürfen Zweitmeinungen abgeben und es kommen auch Patienten zu uns, die waren bei einem anderen Wirbelsäulenchirurgen und möchten von uns eine Zweitmeinung haben oder aber wir sagen den Patienten auch und sind auch dazu verpflichtet, ihnen zu sagen, wenn sie eine Zweitmeinung möchten, steht ihnen das zu und sie dürfen das gerne in einer anderen wirbelsäulenchirurgischen Klinik einholen.
Also prinzipiell ist es natürlich so, dass der Patient, der zu Ihnen kommt, nicht unbedingt scharf drauf ist, operiert zu werden. Also mir persönlich geht es immer so, wenn mich ein Arzt fragt, wie geht's Ihnen, dann sage ich, wenn es mir wirklich gut ginge, wäre ich nicht hier. Das ist nun mal so und mit vielen Ärzten wären wir privat ja gerne befreundet, aber nicht unbedingt dienstlich. Aber wenn der Mann jetzt kommt und sagt, also eigentlich habe ich ja Schiss vor einer Operation, aber was raten Sie mir?
Also um einem Patienten einen guten Rat zu geben, braucht man tatsächlich die körperliche Untersuchung und die entsprechende Bildgebung. Die Bildgebung sollte zum Erkrankungsbild passen. Das heißt, manchmal braucht man ein Röntgenbild, manchmal braucht man eine Computertomographie oder manchmal braucht man eine MRT-Untersuchung. Wenn das, was der Patient an Erkrankungssymptomen mitbringt, mit der Bildgebung zusammenpasst, sind durchaus operative Therapien anzuraten. Es gibt jedoch auch Situationen, wo man von der Operation absehen kann und zunächst mal einen konservativen Weg einschlagen kann. Und das muss man dem Patienten dann erklären, warum man den einen oder den anderen Weg geht.
zurzeit, wir sind ja immer noch in den Corona-Nachwehen und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass sich das in den nächsten paar Monaten wieder normalisiert, weil jetzt sind wir vor dem Sommer und zum Herbst wird das aus meiner Sicht wieder anders werden. Aber gut, ich habe weder die Glaskugel noch bin ich Hellseher, aber ich fürchte, das wird so werden. Es sind ja immer mehr potenzielle Patienten, die sich nicht mehr ins Krankenhaus trauen, weil sie einfach Angst haben, dass sie dann sich da Corona einfangen oder wie auch immer. Jetzt weiß ich natürlich, die meisten Kliniken tun wirklich alles, um zu verhindern, dass Patienten sich Corona im Krankenhaus holen. Aber der Punkt ist doch natürlich letzten Endes, dass viele Patienten sagen, naja, mir geht es zwar schlecht, aber ich will jetzt trotzdem nicht ins Krankenhaus. Was rät man den Leuten?
Also den Patienten, die eine Krankenhausbehandlung brauchen, die eine notwendigerweise eine Krankenhausbehandlung bedürfen, die könnten meiner Meinung nach ohne Probleme im Krankenhaus stationär behandelt werden. Wir haben gerade in den Krankenhäusern extrem hohe Sicherheitsanforderungen. In dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, werden zum Beispiel alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, mit einem sogenannten PCR-Test gescreent. Alle Patienten müssen eine FFP2-Maske tragen. Das gesamte Personal testet sich mehrfach in der Woche. Und ich glaube, im Krankenhaus ist man insgesamt besser aufgehoben als irgendwo anders, weil hier Teststrategie und auch die Vorsorgestrategie, sprich Masken, Abstand halten und etc., so streng gehandhabt wird, dass ich bezweifle, dass man sich eher im Krankenhaus mit Corona infiziert als irgendwo anders.
Worüber wir schon seit geraumer Zeit mal intensiv sprechen wollten, da hat uns leider auch Corona dann den berühmten Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses berühmte Wörtchen Bandscheibenvorfall oder mir ist die Bandscheibe rausgeflogen. Immer wenn ich sowas höre von Leuten, dann denke ich immer, wissen die eigentlich wirklich, was sie meinen? Oder sollten die sich vielleicht doch mal beraten lassen? Also ich habe ja nun selber leider das zweifelhafte Vergnügen mit Bandscheibenproblemen und beschäftige mich auch damit und musste da relativ viel lernen, was völlig anders war, als ich gedacht habe.
Ja, also bei uns kommen in der Regel die Patienten mit ihren Bildern in die Sprechstunde und das Erste, was wir hören, ist, ich habe was mit der Bandscheibe oder ich habe einen Bandscheibenvorfall. Da muss man die Patienten nochmal zwei Schritte zurückholen und erstmal fragen, was haben sie denn überhaupt für Beschwerden? Wie lange haben Sie die Beschwerden? Stören Sie die Beschwerden? Oder warum werden Sie denn jetzt geschickt? Häufig ist es wirklich so, die Patienten bekommen ihre Bilder vom Radiologen oder der Hausarzt sagt ihnen, der Befund ist gekommen, du hast einen Bandscheibenschaden und jetzt musst du mal zu einem Spezialisten. Und da muss man die Leute einfach abholen und muss sagen, der Bandscheibenvorfall ist das, was man auf dem Bild sieht. Und das, was wir jetzt hier untersuchen bei dir, entscheidet letztendlich darüber, ob eine Operation stattfinden muss, ja oder nein.
Also auch da habe ich mittlerweile gelernt, nicht jeder, ich benutze jetzt mal dieses Wort, nicht jeder Vorfall muss tatsächlich operiert werden. Es kann ja sein, dass die Symptome oder die Sachen, die mich belasten, auch völlig anders in den Griff zu kriegen sind.
Ja, das ist genau richtig. In der Regel müssen oder sollten Vorfälle operiert werden, wenn sie Lähmungen verursachen, Lähmungen an Armen oder Beinen, je nachdem, wo der Vorfall ist, an der Halswirbelsäule oder an der Lendenwirbelsäule oder aber wenn sie Probleme machen mit der Blasenfunktion oder der Darmfunktion. Das sind sozusagen absolute OP-Indikationen, die bekommt der Patient dann auch genauso mitgeteilt.
Ich würde ganz gern nochmal auf diesen Vorfall als solchen da zurückkommen. Es kommt ja, glaube ich, auch drauf an, A, was ist das für ein Vorfall? B, wo sitzt er? Kann man im Prinzip einfach sagen, ja, wenn er so ist, muss ich operieren. Wenn er anders ist, muss ich nicht operieren. Oder haben Sie da eine Bandbreite?
Also in der Regel spielt die Größe des Bandscheibenvorfalls keine Rolle. Entscheidend ist, was der Bandscheibenvorfall für Symptome macht. Das heißt, macht er Schmerzen? Oder macht er Schmerzen und Gefühlsstörungen oder macht er Schmerzen und Gefühlsstörungen und Lähmungen und wo er dann liegt. Liegt er an der richtigen Stelle und der Nerv wird entsprechend gedrückt und geärgert, reicht ein ganz kleiner Bandscheibenvorfall, um eine Operation zu rechtfertigen. Liegt er an einer anderen Stelle, wo er weniger Beschwerden macht, kann man durchaus einen großen Bandscheibenvorfall auch konservativ behandeln. OP-Indikationen, die ein bisschen weicher sind, sind Gefühlsstörungen an Armen und Beinen. Da muss man immer genau schauen, wie ist die Gefühlsstörung ausgeprägt, wo ist die, wie lange dauert die und ist die permanent vorhanden oder kommt die mal wieder und geht wieder? Das muss man dann mit dem Patienten schon besprechen. Der alleinige Schmerz, und das ist ja das Hauptsymptom, weswegen die Patienten kommen, rechtfertigt in der Regel keine Operation.
Auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch nicht sein, dass Leute permanent Schmerz Schmerzmittel nehmen, um diese Schmerzen zu ertragen und dann damit arbeiten gehen. Ich gehöre ja zu den Leuten, die immer sagen, lieber mal 3 Wochen aus dem Verkehr ziehen und auskurieren, als immer wieder weitermachen, weitermachen, weitermachen und irgendwann habe ich dann ein richtiges Problem. Das hat jetzt gar nichts mit orthopädischen Problemen zu tun. Das habe ich ja genauso gut, wenn ich eine Grippe verschleppe.
Ja, auch das sehe ich genauso. Wenn man eine Erkrankung hat, sei es jetzt eine Grippe oder ein Bandscheibenvorfall, dann muss man nicht zwingend arbeiten gehen und die Symptome mit Medikamenten unterdrücken, sondern man sollte seiner Erkrankung schon gerecht werden. Und die Medikamente, die man nehmen muss oder müsste, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, sollte man auch nur für einen bestimmten Zeitraum einnehmen. Helfen die dann nicht und auch die begleitenden Maßnahmen, die man bei einem Bandscheibenvorfall durchführen kann, wie Krankengymnastik oder physikalische Maßnahmen, dann sollte man oder ist eigentlich die OP-Indikation auch bei fehlenden Lähmungen gegeben. Aber auch das bekommt der Patient mitgeteilt und es gibt da bestimmte Zeitfenster zwischen 6 und 8 Wochen, wo sich dann die Symptome entweder deutlich bessern oder man mit der konservativen Therapie nicht zum Erfolg kommt.
Worüber wir jetzt mal reden, ist über einen Fachbegriff. Ein Fachbegriff, der mir jetzt schon mehrfach begegnet ist und den die meisten Leute überhaupt nicht einordnen können. Was ist denn eine Protrusion?
Also, es gibt in der Bildgebung verschiedene Formen, wie man die Bandscheibe beschreiben kann. Wenn man eine normale Bandscheibe sieht, dann hat die Bandscheibe an der Hinterkante des Wirbelkörpers gleiche Vorwölbung wie der Wirbelkörper darüber und darunter. Wölbt sich diese Bandscheibe leicht in den Nervenkanal hinein, spricht man von einer Vorwölbung oder einer Protrusion. Je nachdem, wie stark diese Protrusion ausgebildet ist, spricht man dann nicht mehr von einer Protrusion, sondern von einem Prolaps. Und das heißt dann Vorfall. Und da liegt es teilweise auch im Auge des Betrachters, wann eine Protrusion noch eine Protrusion ist oder schon ein Prolaps.
Das ist aber genau das, was ich bei vielen Leuten immer wieder feststelle. Die sprechen von bestimmten Dingen und ich habe oft den Eindruck, dass die gar nicht wissen, was sie eigentlich da sagen. Also zum Beispiel dieser klassische Satz, mir ist die Bandscheibe rausgeflogen. Und da rausfliegen würde ich ja interpretieren, die ist irgendwie nach hinten raus. Aber das Problem scheint ja eher, dass die in den Nervenkanal reindrückt, wenn ich das jetzt mit meinem laienhaften Verständnis nachvollziehe.
Ja, so ist es auch. Also die Bandscheibe rausgeflogen sind so geflügelte Worte, möchte ich sagen. Ja, letztendlich wird der weiche Kern der Bandscheibe aus seinem Bett heraus erst von einem Faserring umgeben, aus seinem Bett herausgedrückt und ist dann entweder in Richtung Nervenkanal herausgedrückt worden oder aber auch seitlich in Richtung Nervenwurzel.
Ändert natürlich für den Patienten zunächst mal nichts dran. Er hat Schmerzen im Zweifelsfall und weiß nicht, was er machen soll. Ich habe zum Beispiel gelernt, das Schlimmste, was man sich antun kann, ist die Schonhaltung. In dem Moment, wo mir irgendwas wehtut, versuche ich mich natürlich so zu stellen oder zu bewegen oder eher nicht zu bewegen, um da möglichst wenig Reizung zu erzeugen, zu erzielen. Das ist aber, glaube ich, ja genau der Fehler.
Ja, das kann man nicht pauschal so sagen. Also wenn jemand Schmerzen hat, dann geht er natürlich erstmal in eine Schonhaltung, um den Schmerz in den Griff zu bekommen. Und das ist auch sicherlich sinnvoll. Aber wenn man permanent in einer Schonhaltung bleibt, verändert man die muskuläre Spannung insgesamt und erkauft sich damit eventuell auf der erkrankten oder aber auch gesunden Seite mehr Schmerzen durch muskuläre Probleme. Also diese Dauerschonhaltung ist sicherlich keine Lösung. Aber dafür oder dagegen sollte man ja seine Schmerzmedikamente nehmen und andere Maßnahmen durchführen, damit die Schmerzen nachlassen.
Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich auf den Rat meiner diversen Ärzte gehört habe. Sie gehören auch dazu, das ist ja kein Geheimnis, dass ich tatsächlich auch mittlerweile regelmäßig Gymnastik mache, Krankengymnastik mache. Wobei eine Anleitung bei einem Krankengymnasten ist immer in Ordnung, aber bei unserer heutigen Krankenkassenversorgung darf man sich nicht die Illusion machen, dass man jede Woche zur Krankengymnastik gehen kann. Das heißt, man muss wirklich selbst was machen. Wie sehen Sie diese Rückengymnastik-Schulung? Die man beispielsweise in Sportvereinen hat. Ich bin mir da nie so ganz sicher, was ich davon halte.
Also ich glaube, dass man da durchaus positiv drüber sprechen kann. Sicherlich gibt es dort auch schwarze Schafe, die Rückengymnastik anbieten, die keine ist. Aber ich glaube, generell ist eine Rückenschule bei erkranktem Rücken, mal ganz allgemein gesprochen, eine gute Idee.
Ich würde sagen, an der Stelle hören wir für heute mal auf. Wir müssen uns ja langsam wieder herantasten. Wir sind ja jetzt quasi 2 Jahre, wie man so schön sagt, aus dem Interviewgeschäft raus. Wir werden mit Sicherheit noch ein paar interessante Themen haben, die nicht nur die Wirbelsäule betreffen, sondern auch noch andere Sachen. Herr Käs, ich danke Ihnen.
Herr Weiland, ich danke Ihnen ebenso.
Das war Gesundheit akut. Wissenswertes rund um Ihre Gesundheit.